Domröse. Hier erfährst du alles, was du im Umgang mit Narzissten wissen musst und wie du erfüllte und wertschätzende Beziehungen leben kannst. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Episode anhörst und wünsche dir nun viel Freude beim Zuhören und spannende Erkenntnisse. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. In der heutigen Episode begrüße ich Jennifer Subke zu einem Interview. Jennifer ist Psychologin, Heilpraktikerin für Psychotherapie, Autorin und Begründerin der traumaorientierten und körperzentrierten Hypnose. Außerdem hat sie sich als Expertin für innere Unruhe und Angst etabliert. In ihrer Arbeit mit Klienten folgt Jennifer stets dem Motto: Du hast das Recht auf ein erfülltes und zufriedenes Leben im Hier und Jetzt, ohne Ängste, Sorgen und Unsicherheiten. Jennifer, schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf im Podcast heute.
Möchtest du noch irgendwas ergänzen zu deiner Vorstellung?
Ja, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch, so diese Art von Geschichte. Und ich finde tatsächlich die Geschichte, die hinter den Menschen steht, einfach so wichtig. Deswegen würde ich einfach mal anfangen mit der Geschichte. Natürlich von den Rahmendaten hast du alles genannt, was da ist. Und gleichzeitig ist mir einfach wichtig, welcher Mensch steckt eigentlich dahinter und wer bin ich eigentlich? Und wie kam es dazu, dass ich heute Menschen begleite? An sich ist es so, dass ich heute, jetzt Stand jetzt, im Grunde ja mein zweites Buch schreibe, einen Podcast habe und mich auf das Thema innere Unruhe und Ängste spezialisiert habe. Das heißt, Menschen begleite und auch mittlerweile ein Team habe, das die Menschen begleitet. Und ab November kommt das zweite Buch raus, das heißt Wolkig im Kopf, ja, wie du Überforderungen und Ängste den Garaus machst, beziehungsweise die in Balance bringst. Und dazu gibt es auch eine Online-Academy, wo ich Menschen begleite mit Videos, mit Sitzungen etc. Und das ist so der aktuelle Stand. Und das ist aber natürlich jetzt nicht irgendwie so entstanden, dass ich irgendwann Heureka-mäßig aufgewacht bin und gedacht habe, was könnte ich jetzt heute mit meinem Leben anfangen? Sondern es war tatsächlich die Reise jetzt dorthin, wo ich jetzt stehe, hat ja schon vor 5 bis 6 bis 7 Jahren begonnen, als ich im Studium war. Ich habe Psychologie studiert. Und einfach gemerkt, dass mich eine unglaublich starke innere Unruhe und Ängste plagen. Bei mir waren es damals Versagensängste, Verlustängste, einfach viel dergleichen und eine wirklich, wirklich starke innere Unruhe, also das Getriebensein. Und ich habe damals das Glück gehabt, ich habe eine Freundin kennengelernt, die auf Seminare ging zum Thema Körperarbeit. Und da bin ich dann einfach mal mitgegangen. Und da haben sich alle ganz wild geschüttelt und Übungen gemacht. Und am Anfang, die ersten 10 Minuten, dachte ich mir, wo bin ich hier gelandet, in meinem Irrenhaus? Und am Ende des Seminars dachte ich mir, ich will nicht mehr weg. Ja, und da war es so, dass ich dann danach heimgekommen bin und mich hat es halt wirklich sehr oft aus der Kurve geschmissen, weil ich ja danach niemand hatte, der die ganzen aufkommenden Gefühle, alles, was das Nervensystem so mit sich bringt, reguliert hat. Und ich konnte mir damals im Studium, ich hatte jetzt auch niemand, wo ich jetzt da immer aktiv gesucht habe, sondern ich bin halt auf die Seminare gegangen, habe damals angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und ich hatte damals auch ein Thema mit Essen und habe mich dann mit intuitivem Essen beschäftigt und hatte auch einen starken Zwang, schön zu sein, schlank zu sein. Also ich habe praktisch durch gute Noten, durch Leistung, durch Schönheit extrem Sicherheit in meinem Inneren hergestellt und bin dann damals im Grunde auf die Reise gekommen, dass dort vor Ort, wie ich die Seminare gemacht habe, dass die eine Online-Ausbildung angeboten haben und ein Coaching über eine längere Zeit, was ich mir schon lange gewünscht habe, allerdings in der Gruppe. Und dort war ich dann und habe dann immer mehr gemerkt, mit mir stimmt irgendwas nicht. Also in dem Sinne, dass ich unglaublich dysreguliert war, dass ich gemerkt habe, das Leben ist so intensiv und gleichzeitig so viele Hoch und Tiefs. Und also ich war ein Spielball meiner Welt und von außen sah meine Welt immer perfekt aus. Also den perfekten Partner, das perfekte Studium, roter Faden irgendwie, wo du gedacht hast, wow, was ist das für eine Frau und eine parallel gearbeitet und so weiter. Und im Innen war es aber immer so ein totales Leergetriebensein und extrem gefüllt sein im Leben mit 1000 Ängsten und mit einem starken Stress. Also bei mir war alles stressig. Ne? Und damals bin ich dann, zu mir sind die Dinge irgendwie immer so gekommen. Ich glaube auch, dass das eigentlich ganz natürlich ist, habe ich dann im Bachelor Im Übergang in den Master habe ich dann angefangen, mich mit Hypnose zu beschäftigen und habe dann gemerkt, dass da im Master praktisch jemand schon Hypnose in der Praxis angeboten hat. Für mich war das immer so, na, man muss ja Psychotherapeut sein, um Menschen helfen zu können. Und deswegen war mein Ziel ja dann, irgendwie Psychotherapeutin zu werden. Ich habe aber damals schon gemerkt in diversen Praktiken, dass die Art von Psychotherapie, wie sie gelebt wird mit dem Sprechen, einfach super wenig hilft und eigentlich gar nicht der Weg ist, den ich gehen möchte, über dieses System, über die Krankenkasse und die Menschen oft viel kränker macht als gesünder. Und damals habe ich dann Hypnose gelernt, habe eine Praxis eröffnet mit einer riesen Angst von, oh Gott, kommt da keiner, ja? Und es war genau das Gegenteil der Fall. Ich habe dann am Anfang alles wie gemacht und mich da erstmal reingefuchst. Und habe dann gemerkt, ah, die Menschen, die öfters zu mir kommen, die Menschen, die es ernst meinen, wo ich mit Übungen, mit telefonischen Sprechstunden begleite, da tut sich innerhalb von wenigen Wochen so viel. Und habe dann entschieden, mich auf Ängste und innere Unruhe zu spezialisieren und daraus hingehend dann meine Begleitungen entworfen und entschlossen, anstatt viele Menschen wie ein Tropfen auf einen heißen Stein zu begleiten, ja, immer so 6 bis 8 Menschen parallel zu begleiten, die aber sehr intensiv. Und in der Zeit kam auch das Thema Trauma zu mir. Und ich habe so sehr verstanden über das Thema Körperarbeit, Hypnose und Trauma, warum bin ich eigentlich, wie ich bin, und konnte für mich so viel lösen an Ängste, an allem. Und ich sage, 25 Jahre meines Lebens habe ich eigentlich gar nicht gelebt, weil ich mein Körper und das dysregulierte Nervensystem, das ich hatte, aufgrund von Traumata in der Kindheit und in Geburt mir nicht ermöglicht hatten, mich hier und jetzt mich sicher zu fühlen und dementsprechend im Hier und Jetzt zu leben. Und das habe ich dann zu meinem Hauptfaktor gemacht. Und seither bin ich da viel am Forschen, viel am Begleiten, habe da mich sehr weiterentwickelt, persönlich natürlich, immer noch. Auch durch eigene Coachings und natürlich durch diesen Kontakt zu anderen Menschen, durch die Begleitung, habe meine Art von Begleitung verfeinert und bringe dieses Wissen jetzt ins Leben, wie wichtig es ist, Trauma zu behandeln, wie wichtig es ist, ein reguliertes Nervensystem zu haben. Und ja, natürlich nutze ich die Tools von Körperarbeit und Hypnose, weil sie halt tiefer gehen und habe natürlich auch die wissenschaftlichen Fakten dazu für die Menschen, die die Ratio mögen, was das in dir macht und warum Sprechen allein nicht ausreicht. Und mit diesem Wissen helfe ich heute Menschen auch in der Praxis und arbeite heute ausschließlich online. Und das hat einfach den Grund, weil ich irgendwann festgestellt habe, und da kam im Spiegel auch ein Artikel raus, dass Menschen mit Ängsten sich vor allem wo sicher fühlen, und zwar in den Räumlichkeiten ihres Therapeuten, bei ihrem Therapeuten, wo nicht, in ihrer eigenen Haut, bei sich daheim. Und das hat mit dem Körpergedächtnis zu tun, dass wir einfach vor allem traumatisierte Menschen und allgemein wir Menschen gerne Umstände und Gefühle an das Außen koppeln. Das heißt, in dem Moment, wo du in der Sauna bist, entsteht schon eine Entspannung oder bei deinem Masseur, aber wenn du daheim bist, kannst du dich halt nicht entspannen. Ja, und das heißt, in dem Moment, wo ich die Menschen in den Alltag hinein begleite, bin ich da und gleichzeitig knüpft das Nervensystem es an sie selbst und sie brauchen mich am Ende nicht mehr. Und das ist einfach eine totale Selbstwirksamkeit, die da gegeben ist. Ja, und das ist so, wo ich jetzt stehe, aus einer eigenen Geschichte und aus einem eigenen Leidensdruck heraus, hat sich das so entwickelt.
Okay, wow, also da war ja jetzt schon jede Menge dabei an Punkten, an die ich gern anknüpfen möchte. Neben deiner eigenen Geschichte, ja, das finde ich auch immer super. Ich glaube, das macht es dann auch eben auch authentisch, wenn man die Sachen selbst durchlebt hat. Ja, also für dich als Hörer, ich möchte auch mit Chanwe in dem Gespräch neben dem, was sie eben schon ein bisschen angerissen hat, zum Beispiel auch über das reden, was ich ja auch sehr stark gerade behandle, also das Thema Narzissmus, Hochsensibilität und Trauma, wie das zusammenhängen könnte. Aber eins nach dem anderen, ich möchte gerne direkt mit dem Thema, ja, Nervensystem da nochmal ein bisschen mehr einsteigen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll und auch wichtig. Nicht nur für die Zuhörer, sondern auch, ich glaube, auch Leute, Coaches, die mit Menschen arbeiten, dass da ein Grundverständnis da ist. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, so wie ich auch das ganze Thema, zum Beispiel Polyvagaltheorie und so weiter, verstanden habe, autonomes Nervensystem, geht es ja primär immer um Sicherheit als Grundbasis, damit wir auch überhaupt ja reguliert sind. Und nun zum Beispiel aber auch Ängste anschauen können, ja, was du ja auch machst. Also würdest du sagen, Sicherheit überhaupt erstmal die Grundlage ist für Veränderung, mal ganz basal angefangen?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch genau das, warum viele Coachings und Therapien scheitern, weil sie das nicht, ja, nicht mit einfließen lassen, nicht wissen oder nicht auch adäquat unterstützen können. Sicherheit so vorstellen, dass ich bringe da immer total gern diese Metapher mit dem Säbelzahntiger. Wenn du halt vor diesem Tiger stehst und dann hast du ja den körperlichen Impuls, dass du entweder rennst oder fliehst. Ja, das ist ganz biologisch und das passiert ja so automatisch, weil dein autonomes Nervensystem stellt dir die Instinkte, also es sind ja Instinkte, die da sind, und stellt dir auch die Reflexe und die Kraft zur Verfügung. Uns in der Gesellschaft antrainiert wurde bereits als Kind, weil das ist ja eigentlich ein Instinkt, den wir als Säugetier haben, ist, dass wir erstarren. Das ist so die dritte Option, also wir gehen in den Kopf, wir spüren den Körper nicht mehr und erstarren. Und wenn du halt in dieser Erstarrung festhängst, dann bist du per se im Überleben. Überlebst zwar, aber du bringst dich halt nicht in Sicherheit, während die Gefahr immer noch da ist. Also es ist so ein Schwebezustand, der dich einfach in einer Illusion von Sicherheit wähnt. Dabei bist du ja viel im Kopf, aber du bist nicht wirklich sicher. Also dein Körper signalisiert die ganze Zeit Error, Error, während du scheinbar in Sicherheit dieses große Problem, was ich sehe, und wenn das halt nicht gegeben ist, erstmal dieses Ding von ich darf mein Nervensystem so regulieren, dass meine Biologie mir wirklich sagt, ich bin sicher, dann kann auch keine Heilung entstehen, weil du letzten Endes ist so ein Stück weit wie, stell dir vor, du als Coach stellst dich dann neben diesen Menschen hin, der vom Tiger verfolgt wird und der erstarrt und du sagst, ja, jetzt entspann dich und jetzt arbeiten wir an dem Thema Bindungsängste, was ja mit Narzissmus zu tun hat, und jetzt arbeiten wir auch an dem Thema Wut und Grenzen setzen, was mit Hochsensibilität zu tun hat, dann ist wie, nein, das kann ich nicht, ja, weil letzten Endes ist erstmal basal das Überleben an erster Stelle. Und daher ist das die Basis von Veränderung, ist immer die Sicherheit. Und die Sicherheit, die muss immer im Nervensystem erfolgen und die kann nicht im Kopf und die kann durch keine Kompensationsstrategie im Leben erfolgen. Was aber zu 99% in unserer Welt passiert, weil wir das eben so gelernt, beziehungsweise das wahre biologische Sicherheit herstellen, verlernt haben als Kinder.
Dann lass uns doch mal kurz praktisch da werden. Also angenommen, genau. Sind ja diese drei Stadien, Kampf, Flucht oder Erstarren, ja, Todstellen, Reflex. Wenn jetzt eine Person sehr oft in der Erstarrung ist, was hättest du jetzt als für einen Tipp, was vielleicht mal derjenige auch selbst machen kann, um aus der Erstarrung zu kommen?
Ja, also per se ist die Krux an Erstarrung und Kollaps, also die Energie, die dahinter steckt, wenn man kollabiert ist, dass du das nicht spürst. Also das ist einfach so, wir Menschen spüren das nicht, vor allem wenn wir lang da drin sind, weil wir das wie, also Kollaps und diese Energie von nichts tun können, erstarrt sein, ist wie, die ist so tückisch, dass sie, ja, dass sie nicht so wirklich wahrgenommen wird. Und der erste Schritt, und da wir alle Erstarrung und Kollaps zuhauf in uns haben, auch ich immer noch, also es ist einfach so geschichtlich so in unserem Nervensystem, ist, dass du in Bewegung kommst und dass du deinen Körper wieder spürst. Das bedeutet zum Beispiel durch ein Schütteln und durch äußere Reize in den Körper, also eine Faszienrolle, eine Wurzelbürste, abkneten. Also es geht per se darum, dass du nicht mehr von oben auf den Körper herabschaust, was du ja per se tust, wenn du erstarrt bist, sondern dass du den Körper von innen raus spürst. Und die ersten Schritte sind über das Außen meistens, also durch Druck, ja, durch Schütteln in den Körper zu kommen. Und dabei wird dein Kopf noch ganz viele Male nachschießen. Ich kenne viele Menschen, die schütteln sich und die sind immer noch im Kopf, ja. Das heißt, der erste Schritt ist mal, den Körper wieder zu spüren und die Lebendigkeit des Körpers zu spüren, dass dein Zentrum sich mehr aus dem Körper heraus bewegt als auf dem Kopf, ja. Und das ist so dieser erste Schritt, den du machen solltest und der auch durchaus ein bisschen Zeit dauern kann, je nachdem, bei manchen länger, bei manchen schneller, je nachdem, wie erstarrt du bereits bist.
Ja, super. Wie ist es, wenn wir jetzt an den anderen Zustand gehen, der nach Gefahr ja drohen kann? Ich tue auch übrigens in meinen Coachings mittlerweile oft das Bild mit dem Säbelzahntiger verwenden.
Ja.
Weil ja, eben, wir können nicht Jahrtausende von Evolutionen abschütteln. Unser Nervensystem ist in diesem, hat diese Reaktionsmuster. Und aus meiner Wahrnehmung, und ja, da bin ich auch ganz oft zu Hause, sage ich mal, ist gerade so in der westlichen Welt, würde ich sagen, so eine sympathikone Übererregung. Ja, dass der Nerv oder der Zustand des Nervensystems, also Kampf, ganz chronisch und bei vielen chronisch ist oder aktiviert ist. Ja, Kampf kann ja dann alles sein, das ist ja dann auch diskutieren, Argumente rechtfertigen und so weiter. Wenn wir jetzt noch bei der praktischen Sache bleiben, was würdest du da sagen als Tipp, wenn jemand schon festgestellt hat, was er dann schon mal so ein Bewusstsein hat, ich bin oft so in so einer chronischen Gereiztheit, also sagen wir mal vom Nervensystem wieder im Sympathikus aktiviert. Wie kann man den quasi wieder ausbalancieren?
Also ich sehe es so, ich würde da noch was hinzufügen wollen. Und zwar
Ja.
sehe ich so, dass wir permanent in den Extremen sind in unserer Gesellschaft. Das heißt, wenn wir das Nervensystem haben, dann haben wir an sich, wie du sagst, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und wenn man diese Grenzen hat, dann schwingt ja unser Nervensystem normalerweise zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Wo man das super gut erkennen kann, ist bei Katzen. Das heißt, Katzen, die ja immer wieder dieses Ding haben von, boah, jetzt jage ich. Und dann plötzlich liegen sie wieder da und sonnen sich und sind ganz entspannt, ganz langsame, träge Bewegungen. Und das haben wir Menschen auch. Also es ist ein natürlich schwingendes Nervensystem ist zwischen An- und Entspannung. Was bei uns jetzt ist, ist, dass wir Menschen sehr häufig, wie du schon sagst, in der Übererregung sind. Also das heißt praktisch so, über unser Ziel hinausschießen, das merkst du dann daran, dass du in innere Unruhe bist, dass du Panikattacken hast, Gedankenrasen, getrieben sein, ja, dieses, wow, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, viel im Tun bist. Und es gibt noch die andere Version, dass du in der Untererregung bist. Das ist so dieses Ding von, wie ein Käfer, der sich totstellt und alle Vieren von sich streckt, dieses Netflix-Syndrom von, ich liege auf dem Sofa und ich kann gar nichts mehr machen, also ich bin kollabiert. Und diese zwei, also ich bin total in der Vermeidung und ich irgendwie so, also auch viel diese Szene von Cannabis. Also dieses, boah, ich bin total relaxed. Und ja, so, das ist die Untererregung. Und im Grunde das andere ist so das Ecstasy, das ist die Überregung. So, und wenn man jetzt da ein bisschen genauer hinschaut, dann gilt es erstmal, also und das kannst du für dich auch feststellen, also wenn du in einem normalen Job bist, dann ist es ganz normal, du stehst morgens auf, prügelst dich aus dem Bett, nimmst zwei Kaffee, kommst von dieser Untererregung sofort in die Überregung, bist 10 Stunden in diesem Tun, Tun, Tun und am Abend kommst heim und gehst wieder in die Untererregung, in dieses, boah, ich liege jetzt auf dem Sofa und schaue mir was an. So, und das ist eigentlich das, was bei vielen passiert. Und das ist unglaublich anstrengend für das Nervensystem, weil du dir vorstellen kannst, du bist halt, also das kann natürlich im Tag auch variieren, aber du bist halt so zickzackmäßig unterwegs und du bist aber nicht in einer geschmeidigen Wellenform, in dem du dich zwischen An- und Entspannung bewegst. Und das hat verschiedene Gründe und vielleicht da liegt auch die Lösung darin. Und zwar, dass dein Nervensystem generell dysreguliert wurde und das hat schon einen großen Teil mit der Kindheit zu tun, wenn unsere Eltern uns eigentlich nicht reguliert haben. Als Kind kann man ja sich selber nicht regulieren. Das heißt, die Mama muss mich mitregulieren. Und wenn halt das Nervensystem der Mama schon dysreguliert ist, dann lernt das Nervensystem des Kindes und adaptiert es der Mama oder des Papas und auch der Welt, also des Kollektivs. Und gleichzeitig, ja, ist es so ein bisschen wie Trauma und Drama, was per se dieses Auf und Ab, angeht, ist so ein bisschen im Körper abgespeichert. Und was es da braucht, ist im ersten Schritt, das Nervensystem so zu regulieren, dass es wieder, also das, es wird künstlich erzeugt durch Übungen, ja, dass es wieder zwischen An- und Entspannung schwingt. Also du trainierst dir an, wieder das Nervensystem hochzufahren und da kommen wir schon zu dem Thema Überregung. Viele bei Übererregung, also bei diesem, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, tendieren dazu zu sagen, ach, mach doch ein autogenes Training, mach doch eine Entspannung. Was in dem Moment passiert, ist, dass du wirklich mit Gewalt versuchst, dich runterzupressen und die meisten fallen dann in den Kollaps oder sagen halt, ich bin immer noch im Kopf, ich spüre gar nichts. Was du aber eigentlich brauchst, ist, das Nervensystem hochzufahren. Das heißt, wenn du sehr viel Angst und Panik hast, musst du körperlich dein Nervensystem so hochfahren, dass du Flucht und Kampf nachholst. Das ist übrigens auch das, was du gesagt hast mit diesem chronische Aggressivität. Also du musst kämpfen, du musst fliehen. Also Kampf und Flucht, ja. Flucht ist ja Angst und Kampf ist ja Wut. Das musst du wie nachholen. Und in dem Moment, wenn du das gemacht hast, fährt die Welle von selber runter und du kommst in diesen entspannten Zustand. Aber nicht in dieses Ding von Kollaps, sondern in dieses entspannte Schwingen. Und je mehr du diesen Ausgleich machst, also dass du, wenn du checkst, boah, ich bin im Kollaps, dich aktivierst, das Nervensystem hochfährst, und wenn du merkst, ich bin in der Übererregung, auch aktivierst und hochfährst, desto mehr schwingen die Wellen automatisch, weil das Runterfahren per se deinem Körper leichter fällt, wie das Hochfahren. Das heißt, wenn du dich um das Hochfahren kümmerst, dann wird es automatisch nach unten gehen. Du kannst dich aber parallel natürlich auch um den Vagusnerv kümmern, sodass du hoch und runterfahren beides dich darum kümmerst. Und wenn du das machst eine Weile, dann wirst du merken, dass dein Nervensystem entspannter schwingt und dass alles weniger dramatisch ist und dass du mehr in dir ruhst. Und dafür brauchst du den Körper. Und dann beginnt es, dass das immer weniger Ausschläge hat. Also es ist so, es gibt zwei Seiten, die ich da sehe. Das eine ist zu trainieren, dass das Grundniveau deines Nervensystems geringe Ausschläge sind, du aber in diesen geringen Ausschlägen maximale Intensität im Leben erlebst. Ich sage das gern so ein bisschen wie, wenn du in deinem Körper ruhst, wenn dein Nervensystem gut reguliert ist, dann ist ein vorbeifliegendes Schmetterling genauso intensiv für dich, wie wenn du in Rollercoaster Silverstar im Europapark fährst. Das heißt, so ein bisschen wie geringe Intensitäten, die auf dich einfließen, als sehr intensiv zu erleben. Und das andere ist, dass du dein Nervensystem, also die Übererregung und Untererregung, dieses Fenster erhöhst. Das heißt, wenn wirklich der Rollercoaster kommt, also zum Beispiel irgendein Drama, du wirst gekündigt, ja, dass du dann das die Welle, wenn sie derart einen Ausschlag hat, dass sie nicht in die Überregulation fällt, sondern immer noch in der Regulation drin ist. Das heißt, du trainierst zum einen in wenigen kleinen Ausschlägen das Schöne des Lebens zu sehen, was natürlich deinen Körper viel weniger Kraft kostet, und zum anderen große Ausschläge halten zu lernen. Das heißt, das Containment. Und wenn du das hast, dann kann dir das Leben eigentlich nichts mehr. Macht das Sinn? Das war jetzt ein bisschen viel Input.
Ich versuche es mal ein bisschen aufzudröseln. Da waren jetzt ein, zwei Sachen drin, die waren mir neu. Fand ich spannend, frage ich mal nach, vielleicht auch für die Zuhörer. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, das mit dem, wenn jemand im Parasympathikus ist, ja genau, lethargisch in die Aktivität so kommen, Körperbewegung und so weiter, ja, das war mir bekannt. Aber wenn ich richtig verstanden habe, wenn jemand in dieser Übererregung ist, ja, so, genau, du hast ja von dem Window of Tolerance, nennt man das ja auch, von dieser Schwingung, ein reguliertes Nervensystem schwingt, so in Amplituden, sage ich jetzt mal, gleichmäßig, aber wenn die Kurve quasi immer wieder oben ist, over the top, dann auch quasi in die Aktivität zu gehen, also nicht, wie man vielleicht denkt oder so ein Reflex oder teilweise auch so draußen gesagt wird, du musst jetzt Yoga machen, Entspannung, Meditation, habe ich dich ja richtig verstanden?
Genau. Ja.
Dann auch in die Aktivität oder Sport, also irgendwas Körperliches zu machen, auch wenn...
Also genau, es ist so ein bisschen wie, du kannst, also wir Menschen kennen halt nur Sport dazu, aber was ich bevorzuge, ist einfach Körperarbeit. Das heißt wirklich zu schauen, dass du durch Schütteln, dass du durch diverse Übungen das Nervensystem hochfährst und es danach durch Vagusnervübungen wieder runterfährst. Damit meine ich einfach, dass wir Menschen... Du kannst dir das so vorstellen, das ist so ein bisschen, du stehst vor diesem Säbelzahntiger und du hast diese immense Ladung in dir. Und es ist ja so ein bisschen, wir haben ja über Wut und Angst gesprochen und es ist ja in Abhängigkeit von deiner Bedrohung, also eigentlich so jetzt, wenn man es realistisch sehen würde, sagen wir, da wäre echt ein Säbelzahntiger, dann ist es so, wenn der Säbelzahntiger etwas näher ist, dann gehst du eher in den Kampf, wenn er etwas weiter weg ist, dann gehst du eher in die Flucht. Wenn er dermaßen nah ist, dass du merkst, du kannst weder kämpfen oder fliegen, gehst du in die Erstarrung. Das sind ja die natürlichen Reflexe, was ein Säugetier oder auch Tier hat. Jetzt ist es so, wenn du natürlich jetzt sagst, ich bin eigentlich in dieser Situation, mein Nervensystem ist eigentlich in Angst und in Kampf- und Fluchtmodus, und dann sagst, ich bremse mich jetzt und mache einen Cut und entspanne mich, dann sind ja die ganzen Hormone, alles, was in deinem Körper vorbereitet wurde, ist ja noch nicht wie verarbeitet. Dementsprechend musst du Kampf und Flucht und deswegen muss die Welle erst nach oben gehen, nachholen und dann kommst du in die Entspannung. Das siehst du auch ganz viel bei Tieren. Eine Gazelle, die rennt um ihr Leben. In dem Moment ist sie in ihrem puren Element, die fühlt sich 100% wohl, weil sie 100% ihrem Instinkt folgt. Danach grast sie komplett entspannt. Eine Gazelle, die das nicht tut, wird per se traumatisiert. Und deswegen ist es wie, wenn du das nicht tust, das ist wie so eine kleine Retraumatisierung. Und deswegen muss das Nervensystem, also per se sage ich immer, fahr das Nervensystem erst hoch und dann fährst du es runter. Dass diese Ladung wie abgebaut werden kann, weil erst dann fühlst du dich sicher, weil du ja immer noch vor diesem Tiger stehst. Der löst sich ja nicht auf. Ein Tiger löst sich ja nicht in Luft aus. Und das denkt ja auch dein Nervensystem. Das heißt, du musst irgendeine Art von Handlung machen, ja, die dir signalisiert, okay, ich bin jetzt tatsächlich in Sicherheit, weil ich habe jetzt entweder gekämpft oder ich bin geflohen. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo weg sein von dieser Gefahr.
Jetzt wird der ein oder andere Hörer fragen, wahrscheinlich, Kampf und Flucht nachholen, weil die bereitgestellte Energie im Körper ist da, die Neurotransmitter, Hormone sind alle ausgeschüttet, ja sowieso schon da. Aber das heißt ja dann nicht wahrscheinlich, was heißt das genau? Also jetzt nicht mit dem Speer rausholen, den Tiger erlegen, ja, angenommen ist ja jetzt hier in meinem Kontext auch mit dem Partner, das ist der Klassiker. Ja, so. Da ist was getriggert, da ist eine Wut, also ist ja vom Nervensystem her mäßig quasi eine Kampfreaktion vielleicht, ja. So, und das jetzt, wenn du sagst, nachholen. Also wie könnte das jetzt praktisch aussehen?
Indem du Wut tatsächlich körperlich lebst, also du nimmst deinen Kissen, also Wut ist ein ganz spezielles Thema. Wut ist so ein Thema von, wir haben in unserer Gesellschaft gelernt, entweder wir richten die gegen uns, indem wir halt uns selber hassen, indem wir uns selber, ja, böse zureden oder uns selber verletzen. Wir richten die unterdrückt ans Außen, indem wir zum Beispiel intrigieren, indem wir passiv-aggressiv sind und lästern. Oder, das ist so eher das Weibliche, oder das Männliche ist so dieses Ding, ich raste total aus und ich bin total cholerisch, ich knall die Türen und ich schleudere komplett meine Kraft raus. Was es für Wut braucht, ist, Wutkraft wieder richtig zu lernen. Das heißt, Wutkraft ist etwas, was uns unglaublich stark macht, wenn wir es richtig verarbeiten. Es kann sein, du nimmst ein Kissen und machst ganz lange Bewegungen, langsame Bewegungen, indem du deine Krallen, deine Fingernägel in dieses Kissen bohrst. Und du stellst dir Partner, und das ist ganz, was ganz wichtig ist, dieses, dass du dir vorstellst, es ist dein Partner und es ist wie, wow, du zerfetzt diesen Partner sehr langsam. Ja, also dieses, wow, sehr, sehr langsam. Und dann gibt es natürlich auch eine schnelle Übung, du bockst, das heißt, du nimmst deine Gelenke, du öffnest die Hüfte, du bockst nach vorne, nach hinten. Und da ist es aber immer wichtig, dass du diesen Ding, diesen Shift kriegst von, bin ich gerade dabei, Energie nach draußen zu schleudern, weil ich die Wut nicht halten kann, dann fühlst du dich danach leerer. Ist oft so, wenn du ausrastest, fühlst du dich danach schlecht und leer. Das heißt, da auch wie das Langsame ist oft für den Menschen am Anfang leichter, weil du dann die Energie wirklich in dir hältst. Das heißt, weil sie dich, also du wirst wie, du bist wie in Rage, aber die Rage ist mehr wie eine Energie, die in dir, also du kriegst mehr Energie dadurch. Und gleichzeitig gehst du mit der Aufmerksamkeit mehr vom anderen weg und bist bei dir. Ja, und es ist so ein bisschen, du kriegst so eine Aura wie so ein Tiger. Also wenn du einen Tiger siehst, im Zoo oder im Echten, dann ist ja in dir sowas wie, okay, dem komme ich lieber nicht zu nahe. Und es ist ja nicht so, dass der dich jetzt, gut, vielleicht brüllt er auch, aber es ist nicht, dass der dich angeht oder dass er irgendwas macht, sondern du mehr spürst diese Erhabenheit. Und diese Erhabenheit kommt von einem natürlichen Wutimpuls von, okay, ich könnte dich jetzt zerfetzen, wenn ich es möchte. Und dieses Ding zu haben von, okay, ich könnte den anderen jetzt zerfetzen und dir das selber auch zu beweisen, indem du es live körperlich tust. Also es ist nichts, kein Kopfding. Du musst live körperlich, also es ist wie, du musst die Gelenke bewegen. Und deine Gelenke signalisieren dir dann, oh, wow, ich zerfetze gerade jemand. Ja, also du merkst, ich mache das gerade mit den Händen schon. Das ist wirklich so, du schaust, du visierst den anderen, du bewegst die Fußgelenke, die Armgelenke sehr langsam, du fletschst die Zähne. Ja, in dem Moment, wo du das machst, hat dein Körper signalisiert, von, okay, da komme ich nicht zu nahe. Und das heißt, du musst das körperlich wirklich machen, um es zu spüren. Das ist Wut. Und wenn du das machst, wirst du merken, dass du viel zufriedener bist, dass du mehr Power hast, dass du mehr Grenzen setzen kannst und dass du weniger mit dem Fokus beim anderen bist, dass du den anderen mehr lassen kannst, weil du an sich die Erhabenheit hast.
Ja,
Das ist
ich
Wut.
fasse nochmal zusammen. Das finde ich, glaube ich, sehr spannend. Das auch, könnte ich mir vorstellen, für viele gerade sehr wertvoll. Also aus meiner Erfahrung auch aus Coachings und sonst viele eben so ein unterdrücktes Wutthema haben. Mit diesem Kissen, angenommen jetzt Partnerkonstellation, ich merke, ist diese Wut nicht in dem Moment, das wäre das Rausschleudern, dem Partner jetzt das an den Kopf schmeißen, rumbrüllen, was auch immer, das sagst du, das ist Step 1, quasi rausgehen, dann sich ein Kissen nehmen oder sowas und dann, das fand ich dann auch spannend, jetzt so langsam die Krallen da rein. Also, um es auch halten zu können, hast du ja gesagt,
Genau,
Energie.
Wut
Ja,
halten
und man
lernen,
könnte
ja.
ja, es gibt ja auch viele Übungen, Seminare mit Wut-Workshop, du klopfst es raus, habe ich auch alles gemacht,
Ja.
auf irgendwelche Kissen und du verklopfst die Matratze und alles Mögliche, aber dann ist es rausgeschleudert und der Energie,
Ist weg.
das ist, dann ist sie
Genau.
weg.
Ja.
Genau, und wenn du das so langsam machst, so und da hast du ja auch wirklich gesagt, bildlich vorstellen, eben bitte nur bildlich, nicht tatsächlich die Krallen, sagen wir mal jetzt als Frau, dem Mann reinhauen in das Kissen, das vorstellen
Ja.
und so diese Präsenz, diese Wutkraft in sich spüren können und halten.
Genau, Wut ist
So, und dann,
wutartig präsent. Und das ist genau das,
das
was du
macht dich
sagst.
präsent, okay. Und dann an der Zeit, sagst du so, ist dann die Idee, dann wird die vielleicht weniger oder ein bisschen regulierter und dann hast du immer noch die Wutkraft und dann kann man in den Kontakt wieder gehen
Genau.
mit der Präsenz, nachdem es quasi ein wenig entladen wurde
Im
durch
Grunde
dieses
ja.
Kissen.
Also darum geht es. Also es geht wirklich darum, das wirklich zu praktizieren. Am Anfang ist es so, also bei Frauen ist es halt, also man muss da ein bisschen schauen. Frauen haben eh ein Thema von unterdrückter Wut. Ich kenne viele Frauen, und es war auch bei mir so, die Angst vor Wut hatten. Also es ist per se so ein, oh Gott, ich muss jetzt wütend sein und ich habe Angst. Das hängt auch mit dem Patriarchat zusammen. Das hängt auch mit dem Ding zusammen von Mann und Frau, von diesem Papa-dominierenden, unterdrückende Gesellschaft, die uns da auferzwungen wird für Mann und Frau. Also es hängt nicht am Mann, sondern es ist einfach, wir werden beide da reingeschmissen, beide Geschlechter. Das heißt, man muss einfach, und deswegen ist sowas sehr individuell, ja. Das heißt, wenn das bei dir nicht klappt, dann kann es sein, du spürst dich gar nicht während der Wut, weil du so viel Angst vor Wut hast. Also ich weiß nur, ich war auf einem Seminar. Und da haben alle wie laut gebrüllt und ich dachte mir, ich sterbe. Ich musste raus aus diesem Raum. Ich hatte so viel Angst. Und was dann geholfen hat, ist, ich bin dann rein und habe einfach lauter gebrüllt als die anderen und bin auf eine Empore gegangen und habe nach und nach geübt, präsent zu bleiben, indem das so viel Wut da ist, weil mir das so viel Angst gemacht hat. Ja, das heißt auch da, das ist natürlich ein super Mittel und gleichzeitig, es gibt halt diverse Knackpunkte, wenn du die Übung machst, wo du vielleicht merkst, boah, ich spüre das nicht so, weil ich noch nicht verkörpert bin oder ich habe Angst vor der Wut oder ja. Das heißt, da einfach dran zu sein und gleichzeitig, es ist per se einfacher, es langsam zu beginnen. Du kannst auch trotzdem austreten, du kannst auch boxen. Es geht aber immer um die Intention von, habe ich hier jetzt gerade das Ding von, ich schleudere das raus oder bewege ich mich in diesem Rhythmus von, ich mache die Wut in mir größer. Und dann gibt sie dir halt Energie und dann entsteht so eine besonnene Ruhe. Das ist ganz spannend. Ich hatte das erst mit meinem Papa, da war ich bei meinen Eltern und dann habe ich so eine Wut gespürt und dann saß meine Schwester gegenüber, das war total toll. Und ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat, aber ich habe plötzlich so eine Wut in mir gespürt. Und dann habe ich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, ich bin so wütend. Ja, und er war dann einen Raum weiter und meine Schwester, die war total, die so, oh Gott, was passiert hier jetzt? Aber ich habe dann richtig, wirklich die Krallen ausgefahren, auf dem Tisch geschlagen, also jetzt nicht extrem, sondern wirklich die Wut in mir verkörpert. Und wie ich dann heimgefahren bin, war ich so glücklich. Und ich habe das dann einer Freundin erzählt und sagt, ja, ich bin so glücklich, weil ich habe es meinem Papa so gezeigt. Und das war ganz spannend, weil, ja, weil ich bin mit ihm nicht in Kontakt gegangen. Also ich bin auch danach nicht in Kontakt gegangen. Ich habe schon gesagt, du, das und das ist eine Grenze, das geht für mich so nicht, ja. Und Tochter Papa ist ja ein Riesenthema, ja. Und gleichzeitig war das aber so in dem Moment, es hat es gar nicht mehr so gebraucht, weil ich einfach gemerkt habe, hey, du kannst mir nichts. Und das ging durch diese Wutkraft. Und wird irgendwann halt dann
Ja.
so verkörpert, dass du wirklich merkst, ja. Und dann bist du weniger beim anderen. Also das ist das Schöne, du bist mehr bei dir und du glaubst gar nicht, wie viel, weil du direkt auch sagtest, dann gehe ich mit dem anderen in Kontakt. Und ich sage, geh mal erst am Anfang 90% mit dir in Kontakt und 10% mit dem anderen, weil du durch dich selber so viel lösen kannst, dass dieser Kontakt zum anderen so minimal mehr sein muss, weil wir sehr dazu neigen, wir müssen irgendwas in der Außenwelt oder im Kontakt mit anderen irgendwas ändern. Und das machen wir ja per se unser ganzes Leben schon. Das heißt, fang erst mal an, in dir die Dinge zu ändern und mit dir in Kontakt zu gehen, um zu merken, krass, wie selbstwirksam bin ich eigentlich, wie wenig brauche ich den anderen und die Welt, dass die Welt mir das schön macht oder anders macht oder mein Partner anders sein muss. Und wenn das entsteht, dann also entsteht irgendwann ein Gefühl des Nicht-Sein-Müssens. Also wenn du das Gefühl hast, ich kann jetzt mit meinem Partner sprechen, ich muss es aber nicht, dass es mir gut geht, dann ist der richtige Punkt, mit deinem Partner zu sprechen. Weil dann du in einer Art und Weise von Aggression sprechen kannst. Und viele Männer erleben das, also ich erlebe das auch in meiner Partnerschaft, immer noch als zu viel Wut. Also Männer, die per se auch kollabiert sind und die vielleicht von der Mama Unterdrückung erlebt haben, da kann es sein, wenn du wirklich in dieser Erhabenheit des Tigers oder der Tigerin sprichst, dass die sagen, also ich habe das oft in meiner Partnerschaft erlebt, oh, du bist so laut und oh, das war so krass und du bist so wütend. Und ich denke mir, ich bin nicht wütend, erlebe mich, wenn ich wütend bin, sondern ich bin straight, ja, und ich habe diese Kraft in mir und das ist halt das, was wir brauchen. Das heißt, das ist natürlich für den Partner auch erstmal so dieses, wenn er wirklich spürt, boah, die ist am Start, kann das wiederum, wenn er nicht am Start ist, sehr bedrohlich sein, ja. Das ist Wut. So.
Ja, yeah, super. Super wertvoll. Das heißt, es braucht, dass, wenn du diese Präsenz hast, so wie du es eben gesagt hast, und da will ich mal ganz kurz bleiben. Das war auch das Beispiel mit dem Vater, mit deinem Vater, was du gesagt hast. Du hast dann mit ihm dann, als du quasi auf den Tisch gehauen hast, hast du mit ihm nicht danach geredet oder so? Oder hat er dich da, was ist mit dir jetzt hier los?
Nee, er war nicht da.
Das war einfach so eine energetische Präsenz.
Ja.
Das hat da gereicht dann in dem Moment.
Genau, also ja, weil ich natürlich Wut viel praktiziere. Und in dem Moment habe ich einfach gespürt, da kommt eine immense Wut in mir auf über irgendein Verhalten, was er gezeigt hat. Und es ist natürlich die ganze Ladung aus der Kindheit, die ganze Unterdrückung und so, wie gesagt, was wir aus dem Patriarchat haben. Und in mir dann einfach, es ist eine immense Wut und ich habe die natürlich im Bauch gespürt. Also jetzt, du hast wahrscheinlich gemerkt, die ist wieder da. Du kannst sie jederzeit abrufen. Die ist da, die Situation, die Wut. Und in dem Moment habe ich mich dadurch reguliert, indem ich wirklich, also es war jetzt nicht, dass ich diesen Tisch klein gehauen habe, sondern es war wirklich dieses, ich hatte halt die Fingernägel ausgefahren, ich hatte eine Faust gemacht, ich hatte die Zähne gefletscht. Ich habe geatmet und ich habe wirklich diese Wut wie in mir gespürt und groß werden lassen, war in dem Moment nur mit mir präsent. Und dann war das einfach ein sehr glücklicher Moment, weil ich gemerkt habe, wow, der kann mir ja nichts, okay? Also so, weißt du, er kann mir einfach nichts und das entsteht, wenn Wut da ist. Also wenn du Wut verkörpert spürst, dann musst du nicht immer in Aktivität gehen. Also du musst niemanden schlagen, du musst niemanden treten, du musst, ja, sondern es ist wie diese Tigerin, diese Erhabenheit zu haben. Ein Tiger geht nicht immer in Angriff. Ein Tiger ist erhaben, spürt das, spürt die Präsenz und die anderen denken, yo, okay, halte ich lieber Abstand. Und wenn aber, und das ist das Wichtige, wenn der andere dann kommt und in dein Terrain reingeht, dann ist sie jederzeit wach, graduell, ja, vielleicht knurrt sie erstmal, vielleicht schaut sie erstmal, wirklich zu reagieren. Und dann kann es schon sein, dass es so weit kommt von, dass du hinstehst und sagst, stopp, und jetzt gehst du 3 Schritte zurück. Und das geht jetzt überhaupt nicht, okay?
Ja.
Und dann gehst du, gehst natürlich schon, ich sag mal, mit meinem Papa ist es halt ein Thema und das ist halt Tochter-Papa-Thema. Natürlich sag ich ihm das und sag, hey, boah, aber es ist natürlich eine immense Ladung von hinzustehen und zu sagen, das gefällt mir nicht. Und also mein Papa ist eher cholerisch, und mein Partner ist eher andersrum, der ist eher so dieses Ding von unterdrückte Wut. Also es gibt es tatsächlich auch bei, es ist männlich und weiblich eher, aber es gibt es auch bei beiden Geschlechtern. Ich komme tatsächlich mit der unterdrückten Wut besser klar, weil ich natürlich für meinen Papa sehr das Cholerische, also mein Papa ist dann halt jemand, der sehr laut wird, der dann Türen knallt und das ist auch das, warum ich zum Beispiel in dem Seminarhaus war und wie alle gebrüllt haben, für mich totales Knockout war und ich größer sein musste. Das ist mein Papa nicht nur 1,90, ich bin 1,60. Das heißt, rein theoretisch wäre es super gut, wenn ich hinstehen würde, auf das Sofa, einen halben Meter größer wäre wie er, mich super breit machen würde und sagen würde, so geht das nicht, ja, so. Und das ist halt einfach das, wo wir schauen können, auch in Partner oder in Familienarbeit oder wie auch immer, wo du für dich schaust. Und es ist halt schwer, wenn dein Papa das nicht versteht, dann ist es am Anfang viel, viel leichter, wenn du das in deine Vorstellung machst. Und das reicht aus. Also wenn du dich in deinem Raum hinstellst, ein Kissen legst und dir vorstellst, dein Papa und dich größer machst als er und das trainierst, das heißt, du brauchst per se den anderen nicht dazu. Und wenn du das machst, dann ändert sich die Beziehung zu ihm. Also bei mir, die Qualität von der Beziehung zu meinen Eltern, ist enorm entspannter geworden. Ich bin viel weniger gereizt. Ich bin viel entspannter in dieser Beziehung und kann sie viel mehr lassen und sehen mit ihren Dingen, seit ich meine eigenen Themen geklärt habe und seit ich mit meiner eigenen Wut dran bin. Und wie du dann mit deinen Eltern noch in Kontakt gehst, also ich sage immer so, ich regel das halt viel über meine anderen Beziehungen. Und natürlich, irgendwann ist der Punkt, wo du vielleicht auch, also ich gehe auch mit meinen Eltern da in Kontakt, aber es ist halt einfach eine unglaubliche Ladung dahinter. Das heißt, ich bin immer der Fan von regel es mit dir, regel es mit deinem Coach, regel es in deiner jetzigen, heutigen Beziehung. Und dann taste dich ran an Familie, weil die Ladung einfach immens ist. Ja.
Ja, macht Sinn, genauso. Okay, die Zeit schreitet voran. Das sind super spannende Sachen. Ich glaube, ich könnte jetzt bei vieles noch einsteigen, aber ich möchte gerne noch so ein, zwei Punkte gerne ansprechen, wo ich denke, dass die auch für die Zuhörer super spannend sind. Ich glaube, das war jetzt sehr wertvoll nochmal, um das einfach nochmal so einen Haken dran zu machen. In einem Satz fasse ich so zusammen. Eine regulierte Wut, was ein Weg ist, ja, so vollkommen klar, kann ich auch nur bestätigen. Mir gefällt dieses Bild Erhabenheit eines Tigers, einer Tigerin. Die muss nicht an das ausagieren oder beim anderen sein. Sie hat diese Präsenz, diese Aura. Wenn du mir zu nahe kommst, dann wird es gefährlich für dich.
Dann
Bis
kann ich dich
hierhin noch,
zerfetzen.
da kann ich dich zerfetzen. Also auch, ja, nicht nur, genau,
Genau. Ja.
dann zerfleische ich dich, meine Krallen, genau. Und das reicht oftmals schon. Das ist so wenn du das in dir halten kannst, das ist der Punkt. Und da musst du nicht beim anderen oder auch was ja immer wie so ein großes Thema ist, auch hier so in meiner Community ist, so Grenzen ziehen, ja, verbal aussprechen, was ja alles toll ist. Aber es kann auch ein Level erreicht werden, wo das ist dann wahrscheinlich der höchste Level. Es muss ja nicht mal ausgesprochen werden. Das ist die Ausstrahlung,
Genau, es ist die
diese
Ausstrahlung.
Erhabenheit, genau.
Es ist so ein bisschen wie, also ich bin jetzt ja gerade auch schwanger und viele schwangere Frauen erleben das, diese Tigermama. Diese Tigermama, die ihre Kinder beschützt. Und wenn du das für dich entwickelst, komm mir nicht zu nahe, sonst zerfetze ich dich. Dann ist es so das. Und wenn der andere das nicht checkt, es gibt so viele Menschen, die checken das nicht, weil die, also in der Tierwelt ist es absolut klar, weißt du, weil die
Ja,
Tiere checken das
aber in der
und die,
Menschenwelt nicht.
nein,
Nein.
weil die, wenn du keine eigenen Grenzen hast, checkst du die Grenzen der anderen nicht. Und dann ist es so
Ja.
ein bisschen wie, dann hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich eliminiere den aus deinem Leben. Du kannst in Kontakt gehen mit ihm. Du kannst aber auch einfach wirklich einen Schrei loslassen und sagen, hey, und jetzt gehst du 5 Schritte zurück und so nicht. Ja, also es ist so ein bisschen wie, da muss man schon, also du brauchst das nicht nur mit dir machen, sondern es ist, wenn der andere wirklich das nicht checkt und das nicht ausreicht, dann ist es wie, ja, dann fährst du deine Krallen aus und dann kommen da Konsequenzen. Und die müssen sehr, sehr direkt sein. Ja.
Ja, okay, super. Das wäre nämlich genau jetzt der nächste Punkt. Sagen wir, jetzt machen wir mal ein bisschen die härteren Brocken.
Ja.
Und zwar, genau, was ja einfach hier auch meine Community ist. Oftmals Frauen, viele hochsensibel, die sich so bezeichnen und dann eben diese magische Anziehung zu Narzissten. Wir können jetzt viel, viel dieses ganze Wort, da mache ich ja auch viele Arbeiten, Aufklärung, Narzissmus und so weiter. Inflationär, aber ich will mal bei dem bleiben, wie wir jetzt das ganze Gespräch hatten, auf einer tieferen Ebene mit Grenzen und auch mit Wut. Ich glaube, das passt nämlich sehr gut. Aus meiner Sicht ist es ja oftmals so, ein narzisstisch verletzter Mensch, so möchte ich es mal nennen, jetzt mal egal, Mann oder Frau, beim Mann vielleicht ein bisschen mehr, weil er das dann mehr so auslebt, der hat ja eben, wie du es eben gesagt hast, der hat keine Grenzen. Der hat natürlich als Kind unglaubliche Grenzverletzungen erfahren und dementsprechend hat er meistens in sich keine Grenzen und dann kann er natürlich auch kein Gespür für Grenzen von anderen haben. Das ist ja dann dieses Grenzüberschreitende, dieses Manipulative, dieses Beleidigende, was ja alles vorkommen kann. Und dahinter, das ist ja meine Aussage und auch aus meiner eigenen Aufarbeitung, da steckt ja genau diese tief unterdrückte Kränkungswut, Überlebenswut von damals, ja, aus diesen traumatischen Erfahrungen der Kindheit, die nicht gelebt werden konnten. So, und jetzt machen wir mal das Beispiel, wie du es eben gesagt hast. Und das ist, glaube ich, oftmals eben so, gerade in solchen Kontexten, nehmen wir es jetzt mal ganz atypisch oder typisch, ich weiß, es kann auch wechseln, die Frau ist dann eher so die Hochsensible und die halt eben das Thema, wie du es auch gesagt hast, ein Thema mit Wut hat, Angst hat, die auch überhaupt zu fühlen, das war auch ein guter Punkt, ja. Und dann als Gegenpart, wie soll es anders da sein, das sind ja wie Plus und Minus, ein Partner, der dann total das zeigt. Ja, und total grenzüberschreitend. Und dann, selbst wenn diese Frau auf den Weg geht, ja, zum Beispiel in meinen Coachings mache ich das auch immer, dass sie in ihre Wutkraft kommt und die Erhabenheit reicht nicht aus, die Präsenz. Was würdest du dann sagen, also ganz praktisch, was so ein Mensch, ein Mann zu sagen?
Ja, also erstmal mit Narzissmus ist ein ganz tiefes Thema. Das ist ja der Endgegner für solche
Der
Frauen.
Endgegner.
Also ich finde, es ist wirklich der Endgegner. Also wenn du es gegen den schaffst, dann ist es so wie krass, dann hast du es geschafft. Also folgendes, es ist ja letzten Endes eine Schutzstrategie des Mannes. Also es ist, wie du sagst, man kann es auch anders ausdrücken. Es ist ein super geringer Selbstwert in diesen Menschen und er will nicht wirklich Menschen, also er will die andere Person nicht nah an sie rankommen lassen und er schützt sich und da ist auch viel das Thema Scham. Scham,
Toxische
weil,
Scham.
genau, ich bin nicht richtig, und Schuld. Und was er auf jeden Fall möchte, ist Kontrolle und vor allem seinen Selbstwert zu wahren. Und das macht er ja permanent durch dieses, ja, Auf und Ab mit der Frau, indem er sie zum Beispiel entblößt und dann wieder sagt, ach, du bist so toll und also solche Sachen zum Beispiel.
Genau.
Und dieses wirklich Kleinhalten, ja, und an gewissen Stellen dann wieder hochheben, so. Und da ist es einfach so, es kommt wirklich auf den Partner an. Aber wenn du dem Partner diese Art von Strategie nimmst, Sicherheit herzustellen, dann kann das sehr schnell auch sehr gefährlich werden. Also das ist wie, dieser Mensch kann dann in eine derartige Ohnmacht kommen, dass das so ausartet, dass dieser Mensch sich wirklich an dir rächen möchte oder auch gewalttätig wird. Und das kann sich wirklich todesbedrohlich anfühlen. Also ich war selber in einer toxischen Beziehung, und ich hatte am Ende, wie ich mich, und das wird einfach natürlich passieren, bei Narzissten ist es einfach sehr oft so, dass sie wenig diesen Zugang haben von, also in einer guten Beziehung ist es ja so, du änderst dich. Du gibst dem Partner das weiter, der Partner kann sich dadurch auch ändern. In einer narzisstischen Beziehung ist es ein bisschen anders, dass wenn der Partner sehr stark daran festhält, was bei Narzissten einfach so ist und die Frau in ihre Macht kommt, dann ist das extrem bedrohlich. Und wenn seine Strategien nicht mehr wirken, dann ist es wie, dann spürst du als Frau am Ende wirklich Lebensbedrohung. Und ich habe am Ende bei mir in der Beziehung, wie ich dann gegangen bin, wirklich Lebensbedrohung gespürt, weil dieses Gehen per se ein derartiges Selbstwertbruch dieses Menschen war. Von mir. Und daher sage ich mal so, ja, also das Ding ist, du musst erstmal an dir arbeiten, was das Thema Selbstwert angeht. Also das ist ja wahrscheinlich auch, was du machst. Also es geht wirklich per se erstmal darum zu checken, scheiße, ich bin mit diesem Mensch zusammen, weil ich super wenig von mir halte und weil ich diesen Rollercoaster des Auf und Abs einfach brauche. Also das ist ja genau das, die Frauen sind nicht die Opfer. Ja, genauso nicht wie die Männer. Du suchst dir das, weil das eine Reinszenierung deines Lebens ist. Das heißt, diese Qualitäten von ich bin richtig, ich bin gut und so weiter, die aufzuarbeiten. Und dann gilt es natürlich, Grenzen zu setzen. Und du kannst dann per se einfach also super ist natürlich, wenn du gleich laut wirst. Also halt in der Vorstellung, sagen wir mal, du stellst dir das vor, wenn du dich über diesen Menschen stellst. Wenn du natürlich jetzt mit diesem Menschen in Kontakt bist, ist es wie, es geht wirklich darum zu sagen, hey, stopp, ja, nicht weiter, bis hierhin und nicht weiter, das geht so nicht, das möchte ich so nicht. Also viele diese Dinge, sich dann da wie auch räumlich zurückzuziehen, denn das sind Dinge, die da halt wichtig sind. Und dann geht es wirklich darum, es gibt einen gewissen Punkt, wo du als Frau auch irgendwann nicht mehr in dem Maße kämpfen kannst, weil es dann wirklich darum geht, du müsstest den anderen umbringen, weil du auf keinen, also du kommst auf keinen Nenner. Und dann ist es meistens so, dass du die Beziehung verlässt. Entweder der andere checkt es und er arbeitet auch sein Team, oder du musst dann halt gehen und findest dann einen Menschen, mit dem du weiterarbeiten kannst. Und es bleibt aber immer das Gefühl zurück von, du hast in dieser Beziehung eigentlich, also du kannst in dieser Beziehung nicht den ganzen Heilungsweg gehen. Beziehung ist ja Heilung, aber per se, es geht nicht, weil wenn der andere nicht bereit ist, mitzugehen, dann ist es per se dieses, okay, ich setze Grenzen und er kommt halt immer wieder und will immer wieder diese Grenzen einreißen. Und das ist halt sau anstrengend. Ja.
Super, super cool. Okay, also da mal durchatmen jetzt.
Ja.
Eigentlich, genau, weil wie du sagst, ist auch, glaube ich, spürbar gewesen, es ist ein heftiges Thema. Und jetzt würde ich es gerne nochmal so ein bisschen containen, auch für die Zuhörer, da mal ein paar kleine Marker ransetzen. Also ich stimme da in allen zu, absolut. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wie du es auch sagst, zu unterscheiden. Wenn du mit einem narzisstischen Menschen, je nach Grad und Ausprägung, gehen wir jetzt mal vom Worst Case, ich mache ja gern so eine Skala von 1 bis 10, zwischen 8 und 9, dann ist dieses, ich zeige meine Wut, meine Grenzen irgendwann zu gefährlich. Aus dem, wie du es schön gesagt hast, weil bei dem anderen, da ist diese Wunde so groß, Selbstwertthema, genau, und das ist auch, ja, ich habe das auch schon recherchiert und sage das auch meinen Coachings. Dann, das muss man dann auch ein bisschen rausfinden als Frau, sage ich mal. Und dann bleibt eigentlich nur noch eins: Schutz, Schutz. Also da ist ja nichts mehr mit, das, wie du es auch schön gesagt hast, dann ist es, da ist auch kein Wachstum, nichts mehr möglich. Das ist auch immer das, was ich sage. Der andere, nennen wir es jetzt mal, mir ist es auch wirklich wichtig, ich habe auch männliche Klienten, es gibt das auch wirklich bei Frauen, aber
Ja,
nennen wir es mal.
auf jeden Fall.
Das, genau, so, weil es auch öffentlich oftmals so, aber nehmen wir es jetzt mal so klassisch, der Mann, die Frau ist quasi sie, unterordnen und so weiter, der muss sich bewegen und der muss auch wirklich was verändern wollen und daran kann man auch sehen, wie tief ist die narzisstische Wunde. Will er sich wirklich auch mal seine Mauer fallen lassen, sich verletzlich zeigen, kann er auch mal von der Frau, wenn sie in ihre Kraft kommt, hey, das war ja jetzt zu viel, hier ist ihre Grenze, es tut mich zwar auch ärgern, aber ich kann es halten. Ich muss es jetzt wieder nicht überkompensieren, indem ich sie niedermache oder so. Ja, da sage ich dann auch immer, das ist so ein bisschen der Gradmesser. Und wenn das immer wieder passiert, dann bleibt nur noch eins, gehen und das Vorbereiten oder schützen, diese Beziehung, wenn du sagst, du warst auch schon drin, das kann bis so, wie du sagst, anscheinend so eine Überlebensangst werden. So, wenn ich jetzt gehe und dann muss man auch wirklich Taktiken teilweise anwenden, auch anlügen, was ist, ich mag das überhaupt nicht, aber ich sage das zum Teil in Coaching, aus Eigenschutz, da ist es auch legitim. Oder?
Genau
Dann
so
kann
ist
man
es.
eben nicht mehr so, was wir jetzt davor, die über halbe Stunde dieses, wenn du einfach als Wutkraft auch in einer Partnerschaft einsetzen willst, dann ist hier eine gewisse Grenze auch bei jemand, der so tief narzisstisch verletzt ist,
Ja,
oder?
auf
So.
jeden Fall. Also ich glaube, es geht zu einem großen Maß und irgendwann merkst du das auch, oh, jetzt wird's heikel. Also du merkst es bei dir. Und dann, genau, dann gilt es einfach da, diesen Fluchtimpuls zu ziehen. Das ist ja auch ganz normal. Also wenn du spürst, der andere ist überlegen und per se, weißt du, es ist ja so, der Mann, also sagen wir mal so, kräftetechnisch ist der Mann ja Frauen auch überlegen. Und wir haben so viel in uns abgespeichert, geschichtlich, an Vergewaltigung, an Dingen. Und deswegen wird es natürlich in der Gesellschaft auch so gezeigt. Es ist halt einfach dieses Ding von, ja, so viele Frauen haben es nicht überlebt, ja, und haben einfach es nicht geschafft. Und da hängt, ist in diesem Feld ist einfach super viel drin. Das heißt, es ist wie wenn du an dem Punkt bist, wo du das trainiert hast, wo du sagen kannst, also ich sage immer, ich habe alles in dieser Beziehung getan, dann ist oft der Weg auch die Flucht und zu gehen. Macht ja jedes Tier auch so. Wenn es dann merkt,
Genau.
okay, ich bin hier nicht mehr gewachsen dem, und dann ist die Flucht eine gute Möglichkeit. Und dann ist das natürlich eine Option. Und ich glaube aber, dass dieser Weg bis dahin sehr wichtig ist zu gehen,
Ja.
um einfach diese Qualitäten herauszuarbeiten, dass du doch sehr viel Spielraum hast, was die Wut angeht.
Genau. Und das ist ja auch, was ich sage, vielleicht einer der wenigen Narzissmus-Experten, weil die meisten, die ich höre und lese, flieh so schnell wie du kannst. Bei allen so. Das ist auch manchmal angebrannt in Beziehung, aber ich finde auch für das eigene Wachstum kann es total hilfreich sein, diesen Weg zu gehen und natürlich auch zu gucken, wo sind die Grenzen. Ich möchte vielleicht noch eins, damit jetzt bei manchen Zuhörern zuhören vielleicht nicht so, oh mein Gott, überhaupt keine Angst, sondern meine Erfahrung natürlich mit unter Vorbehalt. Ich weiß, ich habe das auch natürlich recherchiert. Es gibt natürlich auch Fälle, wo wirklich auch Gewalt angewendet wurde und so weiter, wenn der Narzisst komplett in seiner Kränkungswut ist. Aber ich kann aus über 4 Jahren sagen, ist bei mir noch nie vorgekommen in Coachings. Und es ist ein Stilmittel des Narzisstens, immer unter der Überschrift Manipulation, Einschüchterung, Kontrolle, Drohung, die dann oftmals aber nicht umgesetzt werden,
Es
Einschüchterung. Und
ist
das
halt
ist
viel
natürlich ein heikles
emotionale
Ding.
Gewalt.
Das ist
Genau.
emotionale Gewalt, genau. Das ist natürlich auch nicht zu rechtfertigen, aber ich will nur sagen, wenn jetzt jemand, also ich kenne jetzt aus meiner Bekleidung keiner, wo wirklich auch gewalttätig was passiert ist, aber trotzdem ist natürlich Drohung auch emotionale Gewalt.
Was ich vorher meinte mit dieser Lebensbedrohung, die ich gespürt habe, also mein Partner hat mich ja auch nicht geschlagen oder so, sondern es ist eine Art von die Gewalt und die Aggression, die dann hochkommt. die fühlt sich lebensbedrohend an, wenn du in deinem
Ja,
Körper
genau.
verkörpert bist. Also das ist wie, das muss gar nicht so jetzt sein, dass es wirklich lebensbedrohlich wird, aber es fühlt sich halt so an. Und das ist genau das, wenn du diese Büchse der Pandora zu weit öffnest und diese ganzen Kränkungen aufkommen und der andere Mensch damit nicht mehr klarkommt, dann ist genau das halt, was passiert. Eine Konsequenz ist genau diese Art von Gewalt und diese Bedrohung, die du dann spürst. Und dann gilt es halt zu fliehen. Und ich
Ja.
glaube aber per se, also ich habe ja auch mit Narzisst, also mit Frauen und Narzissten und so weiter schon gearbeitet. Es ist graduell einfach, ganz ehrlich, es gibt so viele Möglichkeiten, wo die Frauen sich beweisen können. Ich finde es gut, dass du das so auch sagst, weil wir neigen sehr dazu, die Frauen in die Opferhaltung zu bringen. Und ganz ehrlich, du als Frau oder du auch als Mann, du machst dich auch gern zum Opfer. Ja, also
Ja.
du bist so.
Gut, das muss
Und
auch gesagt werden, mal, ja.
ja, hol dich da raus, geh in die Wutkraft, komm in deine Power. Du hast so viel Raum und es gibt tausend Möglichkeiten der Ausrede. Und es hat einen Grund, warum du mit diesen Menschen zusammen bist. Also,
Ganz
weißt du, es hat
genau.
den Grund, warum ich mit diesen Menschen zusammen war. Und da einfach hinzukommen in deine Kraft und unterschätze dich nicht. Wir Menschen unterschätzen uns, wir Frauen unterschätzen uns. Und es gilt immer dieses Ding von, okay, fang erstmal an, dich nicht zu unterschätzen, geh in deine Kraft und Power. Und dann wirst du das eh merken. Also, weißt du, dann ist es wie, okay, jetzt ist
Genau.
der Punkt zu gehen. Und das sind einfach so Dinge, die du ja eh merkst. Also, dein Instinkt sagt dir das ja eh. Und deswegen bin ich eigentlich eher ein Befürworter von Go und nicht von ja, Flee, sondern eher von Kämpf, weil wir das Kämpfen so viel weniger gelernt haben als das Fliehen. Ja, das ist für uns eher gängiger zu fliehen. Und das Kämpfen ist aber eigentlich das, was uns in so eine krasse Power bringt, weil wir dann einfach merken, hey, du kannst mir nichts. Ja, ich stehe hier und du kannst mir nichts.
Ja,
Genau.
wow, schön. Ich habe so einen Eindruck, das macht die Sache jetzt rund. Das war nochmal ein gutes Statement, weil ich auch weiß, dass es sehr viele weibliche Zuhörer gibt, ja,
Ja,
Zuhörerinnen.
aber auch die Männer, ja,
Auch die
die dann
Männer,
auch zu
natürlich,
mir sagen,
immer
ich bin
beides,
Opfer
aber
meiner Frau oder irgendwie so, nein,
ja,
bist du nicht. Ja.
absolut. Ich bin immer jemand, der versucht, das ausgeglichen zu sehen, aber du hast
Ja.
es auch immer wieder einfließen lassen und ich habe ja auch Männertrainings so gemacht und das dürfen wir auch einfach anerkennen. Einfach die traumatischen kollektiven Wunden, Patriarchat und so weiter, das lebt ja
Ja.
weiter. Aber in beiden Geschlechtern, wir Männer waren ja auch Opfer des Patriarchaten, so,
Komplett.
ja.
Also das ist genau das. Also es ist, wie ich auch sage, in einer narzisstischen Beziehung ist es einfach so, jeder hat seinen Anteil. Du bist, also niemand ist per se Opfer. Und
Genau.
gleichzeitig, ja, wir haben das in uns verkörpert, das ist in unseren Zellen drin. Und dem müssen wir einfach gewachsen sein, um das wie aufzulösen. Und das Schöne ist, weißt du, vielleicht auch da nochmal kurz, wenn du diesen Weg gehst, ermächtigst du so viele andere Männer und Frauen, diesen Weg auch zu gehen. Das heißt, in dem Moment, wo du wütend bist, in dem Moment, wo du das für dich auflöst, heilt diese Wunde im Kollektiv. Und das ist
Ja.
unglaublich schön. Das heißt, es geht um mehr als nur um dich.
Ja, super. Also ein Plädoyer. Kommt raus aus dem Opfer. Opfer ist immer, ist auch eine Schutzstrategie, denke ich, ja.
Ist
Es
es.
ist erlernt, es ist eben das Parasympathikus, es ist die Ohnmacht. Und
Ja.
ich glaube, jetzt mit der, wenn du jetzt das Interview angehört hast, dann hast du einige Nuggets bekommen, um da rauszukommen. Es gibt keinen Grund, in deinem Opfer zu bleiben, außer du entscheidest dich aktiv dafür weiter.
Ja.
So, aber dann brauchst du dich auch nicht weiter beschweren, sage ich mal. Also, das ist dann Opfer-Täter-Wechsel ja auch ganz schnell und so weiter. Und ein Weg aus dem Opfer ist eben in deine Wutkraft zu kommen, oder? Das kann man doch mal
Im Grunde schon, ja,
so ganz
sich zu
kurz so
empowern.
sagen, mit in gewissem Tempo und mit
Ja.
den Ängsten, mit allem, das braucht Zeit, aber so kann man es, könntest du sagen, oder? So.
Ja, und ich finde es toll, dass wir das heute angesprochen haben, weil die Wutkraft, die ist komplett unterschätzt. Und ich finde es toll, dass die Folge heute der Wutkraft gilt. Vielleicht magst du sie auch Wutkraft nennen oder so. Aber
Ja,
es ist
so.
wirklich, es ist eine Wahnsinnsmacht, die du da in deiner Hand hast und die du in deinem Körper hast. Denk immer an die Tigerin oder an den Tiger. Und das rettet dir in so vielen Dingen im Leben den Arsch, wenn man das so sagen kann. Und das ist das Ticket in deine Grenzen und in deine wirkliche innerliche Freiheit.
Ja, schön. Ich habe den Tiger gerade vor mir,
Ja.
vor dem geistigen Auge. Und durch mal
Ja.
meine Finger ein bisschen bewegen. Liebe Jennifer, wenn ich möchte jetzt am Ende noch kurz den Raum geben, wenn jetzt jemand sagt, er das gehört hat, wow, das hat mich inspiriert, wenn man mit dir arbeiten möchte. Wie findet man dich?
Ja, also ich werde dir ja eh die Links durchschicken über meine
Genau,
Homepage.
verlinke ich dann auch noch, ja.
Genau, www.jennifersubke.de. Und da findest du eigentlich alles. Also da ist, du kannst Genau, dort einfach anfragen. Ich führe ja auch Analysen und Beratungsgespräche durch, beziehungsweise die liebe Elinka. Ansonsten kannst du gern, wenn du sagst, du möchtest irgendwie einfach so in Kontakt gehen. Ich habe auch einen Podcast. Das ist der Moment mal, dein Podcast für mehr innere Ruhe und Kraft. Und ja, ich habe innere Ruhe und Kraft Impulse, die ich jede Woche rausschicke. Das findest du auch auf der Homepage. Da kannst du dich mit deinem E-Mail mit deiner E-Mail eintragen und da rede ich über solche Themen. Also ich mache es meistens so, dass ich eine Podcast-Folge habe und parallel auch was schreibe dazu. Ja, und damit irgendwie in Kontakt zu bleiben. Und das kann ich dir eh empfehlen, jetzt, egal ob ich oder irgendjemand anders, wenn du dich und diese Macht nicht zu unterschätzen von, sei es jetzt irgendwie per E-Mail oder im Spotify oder ja, irgendwie per Podcast oder wie auch immer. Wenn du dich an so ein Feld anknüpfst, einer solchen Person, jetzt sei es bei dir oder bei mir, dann bist du per se schon mal stärker. Ja, also sich an solche Felder anzuknüpfen, ist total gut, weil es dir leichter fällt, in die Richtung zu gehen. Und dann natürlich, klar, entweder ja, bei dir oder auch bei mir oder bei jemand anders, wo dir als gut oder passend erscheint, wirklich ein Coaching zu buchen, es ist so viel leichter, wenn du begleitet wirst, weil du so Schiss hast einfach. Also es ist egal, welche Art und Weise von Veränderungen, Narzissmus oder Ängste oder so weiter, es ist einfach wie per se,
Ja.
es ist sau schwer, da allein rauszukommen. Und wenn du das mal gelernt hast, dann kannst du danach auch weitergehen. Aber es ist so viel leichter, wenn du jemand an der Hand hast, der dich da unterstützt, soziale Unterstützung trägt dich dermaßen durch diese Themen durch. Genau, wenn du es allein machst. Aber es gibt natürlich auch viele Tools, wie du erstmal damit in Kontakt gehen kannst.
Ja, kann ich nur absolut bestätigen. Hey, und ich glaube, genau wie du sagst, diese Folge, also ich fand sie persönlich super wertvoll und ich bin mir sicher auch für die Zuhörer. Da, ja, und vielleicht heißt es auch Mutkraft. Mal gucken. Also
Schaust mal, wie
absolut,
du sie nennen
Mutkraft.
magst. Ich finde es aber toll,
Ja,
dass du
genau.
den Raum hattest.
Ist ein Thema, was viel mehr noch kommen darf und wir leben dürfen, glaube ich. Ja.
Ja.
Hey, vielen, vielen Dank, liebe Jennifer. Und ja, ich sag, vielleicht bis so also beim nächsten Mal. Fand es super spannend, hat Spaß gemacht.
Danke. Ich danke dir auch, dass ich da Raum habe. Es ist so viel schöner, interviewt zu werden, weil dann alles mehr fließt, wenn man selber spricht. Dann ist es irgendwie, ist es so geordnet, wenn man zu zweit ist, weil man es so einordnen kann. Das war echt schön. Ich fand es auch toll. Danke für die Einladung und danke für den Raum, den ich da haben durfte.
Ciao, tschüss.
Mach's gut, ciao.
Dies war eine weitere Folge zur Stärkung deines Umgangs mit Narzissten. Danke, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wenn dir die Tipps im Umgang mit Narzissten geholfen haben, freue ich mich auf deine Bewertung auf iTunes. Wenn du Lust hast, dich hier aktiv zu beteiligen, dann kannst du mir einfach eine E-Mail mit einem Themenwunsch schreiben. Falls du keine Episode mehr verpassen willst, abonniere gleich den Podcast auf iTunes oder Spotify. Für ein besseres Verständnis im Umgang mit Narzissten in Beziehungen, lade dir jetzt mein Handbuch für Partner von Narzissten herunter. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuhören. Ich freue mich schon, dich in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut, hab eine gute Zeit, dein Oliver.